Unsere beiden heutigen Gäste arbeiten in ihrem Hauptjob als Redakteurinnen beim Spiegel. Zusammen haben sie ein wichtiges Buch geschrieben. Der Titel: Arbeite doch, wo du willst. Die neue Freiheit im mobilen Büro, Coworking, Tiny Offices und Workation. Anregungen, Selbstversuche und Praxistipps. Die jüngere von beiden, geboren 1982, studierte Publizistik, Amerikanistik und Filmwissenschaft in Mainz, Wien und Washington D.C. Sie besuchte im Anschluss die Axel Springer Akademie. Seit 2011 arbeitet sie als Redakteurin beim Spiegel in den Ressorts Karriere und Bildung, für die sie unter anderem aus Kenia, den USA und Australien berichtet hat. Zusammen mit Christin Haug veröffentlichte sie das Buch Mittagspause auf dem Mekong – Auswanderer über ihr neues Leben in 28 Ländern. Unser zweiter Gast, Jahrgang 1968, studierte Germanistik und Philosophie in Düsseldorf und volontierte anschließend bei der Märkischen Allgemeinen. Beim Spiegel Verlag arbeitet sie seit 2007 zunächst als Lifestyle-Redakteurin beim Manager-Magazin. Seit 2019 ist sie im Gemeinschaftsressort Job und Karriere von Spiegel, Harvard Business Manager und Manager Magazin. Seit über 6,5 Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 400 Folgen haben wir uns mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Welche Rolle spielt der Ort, von dem aus wir arbeiten? Und wie gehen wir mit den Menschen um, die nicht die Wahl haben? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work heute mit Verena Töpper und Marlon Hoffmann. Hallo.
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 Wie schön, dass wir hier zusammensitzen in Christophs Keminate. Das sagt einer, es gibt so einen Podcaster, der das immer sagt, der auch noch einen anderen Beruf hat.
Ein liebevoll eingerichtetes Büro umgebaut zu einem Podcastraum.
Genau.
Mit schallisolierenden Wänden. Die Kinder mussten dabei sein, als ich es eingerichtet hatte, weil ich keine Alternative für Kinderbetreuung an dem Tag hatte.
Wir haben uns sehr gefreut auf euch beide. Ihr habt ein tolles Buch vorgelegt. Ihr habt auch schon viele andere tolle Sachen geschrieben. Aber bevor wir darauf kommen, was der Anlass war, wollen wir gern ein bisschen was über euch erfahren. Und dafür haben wir immer eine Frage, die wir unseren Gästen stellen. Und die Frage lautet: Wie seid ihr die Menschen geworden, die ihr heute seid?
Und ihr müsst entscheiden. Ich würde sogar sagen, ihr dürft entscheiden, wer anfangen
darf.
Ja, gut, dann entscheide ich mich mal, dass ich anfangen darf. Also vielleicht Menschen, Bücher, Spiele, Sprache, so in der Reihenfolge. Mhm. Also ich habe eigentlich Eltern gehabt, die mich ermuntert haben, immer alles zu verfolgen, was mich interessiert hat. Und so kam ich dazu, die brotloseste aller Künste, aller Wissenschaften zu studieren, Philosophie. Und kam parallel zum Studium zu der Erkenntnis, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass mich jemand als Betriebsphilosoph einstellt. Also war die Herausforderung, diesen Job irgendwie trotzdem zu machen, aber jemanden zu finden, der mich dafür bezahlt.
Das war damals so, ist es heute anders, die Frage.
Ja, und hier bin ich nun. Also im Grunde ist es genau das. Also wir arbeiten ja beide beim Spiegel und die große Weisheit des Spiegelgründers Rudolf Augstein war ja: Nichts interessiert den Menschen so sehr wie der Mensch. Und das ist eine Weisheit, die wirklich tief geht. Und das ist eine Weisheit, die ich sowohl im Studium als auch die sich durch mein ganzes Berufsleben zieht. Niemand, absolut niemand, kann ehrlichem Interesse widerstehen. Das gilt für mich selbst auch. Aber sobald man sich für andere Menschen interessiert, ist man unwiderstehlich, ist man im Gespräch. Ihr kennt das ja aus euren Podcasts.
Ja, wir haben das in den letzten 6,5 Jahren immer wieder erfahren dürfen.
Danke. Von daher im Gespräch bleiben, sich wirklich für andere Leute interessieren. Und das ist auch was mich durchs Berufsleben trägt und was mich geprägt hat.
Wie lange bist du schon beim Spiegel?
17 Jahre, glaube ich.
17 Jahre, wow. Ja.
Also ich habe schon...
Also beim Manager-Magazin, aber gehört ja zum gleichen Verlag.
Ja. Ich denke gerade, das ist ja die Brücke zu New Work, ne? Ein Philosoph, der sich Gedanken macht über die Veränderung der Arbeitswelt mit Bergmann und dann wieder, also ich dachte gerade den Begriff Betriebsphilosoph. Warum eigentlich nicht? Weil er hat ja damals dann auch verhandelt und geholfen.
Es gab ja im ausgehenden 18. Jahrhundert, glaube ich, gab es den den schönen Beruf des Schmuckeremiten. Weiß nicht, kennt ihr das?
Nee.
Also es gab Landschaftsgärten und in diese Landschaftsgärten wollte der Adel dann auch beleben und dann hat man sich einen Schmuckeremiten gehalten, dessen Aufgabe es war, irgendwo auf diesem Gelände zu leben und in Eremitenbekleidung da rumzulaufen.
Ach so, Schmuck im Sinne von der war.
Der war der Schmuck.
Ja, so, ja. Ja. Okay, wow.
Der war der Schmuck, also so, das war sein Job. Ja. Und man kann ja immer so eine kleine, also wenn ich so drüber nachdenke, dann ist es vielleicht so, dass ich mich eigentlich immer in einer Rolle am Rand so ein bisschen wohlfühle. Also ich habe beim Manager-Magazin habe ich Lifestyle-Themen gemacht, nicht harte Wirtschaft und das gibt einem nochmal eine Perspektive, die sich vielleicht unterscheidet, als wenn man mittendrin mitschwimmt. So.
Was hättest du studiert, wenn du es jetzt nochmal gemacht hättest? Weil es klingt eigentlich so, als wenn du es nochmal so machen würdest.
Ja, ich habe zwischendurch hab ich gedacht, boah, Jura, ne?
Mhm.
Jura, auch interessant.
Ja.
Also eigentlich alles. Also man kann ja in jeden Aufzug steigen und irgendeinen Knopf drücken und sagen, ich steige irgendwo aus und fange an. Es ist alles interessant. Aber ich bin auch so ein bisschen ADHS-ig. Und von daher...
Dann sitzen wir zu Recht auf demselben Sofa.
Wir sitzen zu Recht auf dem... Du kennst dieses T-Shirt,
ja, ja,
ne?
Ja.
ADHS, Highway to... Hey, ein Eichhörnchen. Das ist unser Leben.
Genau, das ist unser Leben.
Ich kannte das nicht.
Nein, aber ich finde das gut. Mit Jura toll, weil wir hatten neulich einen Juristen, der heute Personalchef bei Philips ist. Und der hat uns erzählt, ich habe Jura studiert, weil ich das so spannend finde, weil Jura das Zusammenleben von Menschen organisiert. Habe ich noch nie so gehört.
Ja.
Und das ist, da bist du wieder beim Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass das, ohne dass du es vielleicht im Kopf hattest, aber dass das vielleicht das Interesse am Thema Jura auch bei dir ausmacht. Und ich, und deswegen wundere ich mich jetzt auch nicht mehr, dass so viele Juristen dann irgendwie Personalchefs sind, weil die eben auch am Zusammenarbeiten dann von Menschen interessiert sind. Also,
ja, es gibt noch eine andere Richtung. Also ich
zwei ADHS-Leute auf dem Sofa, also ganz, ganz geile Mischung.
And now to something completely different.
Ja.
Also
das T-Shirt kaufe ich mir.
Ja, also ich hatte ein Interview mit einem Manager, der ADHS betroffen ist, der hat sich das dann auch gekauft, nachdem er es bei mir gesehen hatte. Also im Studium war ich bei einem Oberstaatsanwalt im Seminar, da ging es um Sprachphilosophie und um Philosophie und um Philosophie und Recht hieß das Seminar. Und da wurde mir erstmal klar, wie sehr sich alles, was wir tut, in Sprache ereignet. Und das war etwas, was auch bei meinen Eltern sehr prägend war. Die hatten beide kein Abitur, die waren so gehobenes Bildungsbürgertum, aber immer von Angst geprägt, es könnte zerbrechlich sein. Und von daher immer, also wir bekamen eingebimst den Unterschied zwischen umsonst und vergebens, ne? Also solche Sachen, so alles für Feinschmecker. Ja. Aber das hat mich geprägt und das liebe ich.
Sehr
auch.
Schön.
Ja.
Also Menschen und Sprache.
Menschen und Sprache.
Menschensprache und ADHS. Wir haben drei tolle Sachen über dich gelernt. Und darum geht es uns immer in dieser Intro, dass wir so ein bisschen kennenlernen, wer da eigentlich sitzt, über das, was wir draußen lesen können. Und ich finde, du hast es super cool gemacht.
Hey, ein Eichhörnchen.
Da, ein Eichhörnchen.
Du hast kein ADHS. Wie ist deine Geschichte? Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
Also ich glaube, mein Vater hätte sich unglaublich gefreut, wenn ich Jura studiert hätte. Der ist nämlich Jurist und das wollte ich aber partout nicht, sondern ich habe genau das einzige Fach studiert, von dem er mir abgeraten hatte, nämlich Publizistik. Würde ich jetzt, glaube ich, auch nicht nochmal machen, aber es hat mir schon großen Spaß gemacht auch. Also ich habe Publizistik, Amerikanistik und Filmwissenschaft studiert. Und ich glaube tatsächlich am prägendsten dafür, dass ich jetzt hier beim Spiegel gelandet bin, ist so ein bisschen eine Wut, die ich hatte. Und zwar habe ich, früh angefangen, für die Lokalzeitung zu schreiben, also schon ganz klassisch, wirklich Feuerwehrfest, Kaninchenzüchter, also so wie
auf
man
welchem
sich
Dorf oder welcher Stadt?
Im Rheingau.
Mhm. Im Rheingau.
Im Rheingau. Und zwar gibt es den Wiesbadener Kurier und da gibt es dann einen extra Rheingau-Teil. Und
Kenny, ich habe in Wiesbaden gelebt, den habe ich gelesen.
Ich habe in Schloss Vollraths geheiratet. Das kennst du dann bestimmt auch.
Natürlich.
Ne? Genau. Ja, ja.
Genau, und dann habe ich mich so hochgearbeitet quasi und hatte dann ein Praktikum bei der FAZ. Dort hatte ich dann ein Thema vorgeschlagen, was ich total spannend fand. Und zwar bietet das Spielcasino in Wiesbaden, da konnte man eine Ausbildung zum Croupier machen. Und ich hatte mich dafür selber interessiert, weil es also als Studentenjob. Und habe mich dann aber gegen diesen Studentenjob entschieden, weil es sehr krass ist. Also man muss, das dauerte 3 Monate, diese Ausbildung. Und das Problem ist so ein bisschen, es kann dir niemand garantieren, dass du nach diesen 3 Monaten die Abschlussprüfung schaffen wirst, weil auch einfach motorische Fähigkeiten dazugehören. Also diese Kartentricks, es kann sein, dass du einfach motorisch nicht in der Lage bist dazu. Und dann dachte ich irgendwie so, oha, jetzt also wirklich 3 Monate jeden Abend da antanzen, das alles lernen und am Ende dann mit nichts dastehen, das ist irgendwie doof. Aber ist doch eine geile Geschichte, da schreibe ich was drüber. Und die FAZ wollte das nicht. Und dann dachte ich, also das gibt's doch nicht, so eine tolle Geschichte und überhaupt, jetzt weiß ich schon alles darüber. Und dann habe ich einfach tatsächlich eine E-Mail geschrieben an Jochen Leffers, der damals bei Spiegel Online den Unispiegel geleitet hat. Und habe einfach geschrieben, hallo, hier bin ich habe hier diese geile Geschichte. Und tatsächlich sagte Jochen, go for it. Und das war dann so mein Einstieg. Und dann war ich gegen Ende meines Studiums, war ich so eine Art kleiner Rheingau-Korrespondent für Spiegel Online und konnte dann die Sachen immer noch 2-mal verkaufen, noch an den Wiesbadener Kurier und an die Mainzer Allgemeine Zeitung. Da war ich dann groß im Geschäft. Und letztlich dieser Kontakt hat sich eben immer gehalten zu Spiegel Online und so bin ich dann tatsächlich auch vor 12 Jahren schon beim Spiegel gelandet.
Sehr cool. Im Vorgespräch hast du uns eine Geschichte erzählt, dass du mit deiner Familie ein kleines Experiment gemacht hast. Und vielleicht können wir dieses Experiment nochmal hören, weil uns das, glaube ich, dann ganz gut auch auf euer gemeinsames Thema zusteuert.
Guck mal, ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe die Technik eingerichtet. Siehst du? In der Küche gechattet schon.
Ja, haben wir.
Okay. Genau, also wir haben einen Landlebentest gestartet. Also mein Partner und die damals 2-jährige Tochter haben wir mitgenommen. Und zwar sind wir nach Nordhessen gezogen, nach Homberg-Efze. Und das war ausgeschrieben. Es nennt sich Summer of Pioneers. Und ich hatte von diesem Projekt schon gehört, weil der Spiegel eben auch schon darüber berichtet hatte. Die haben das zum ersten Mal in Wittenberge gemacht. Wittenberge, so ein Örtchen zwischen Hamburg und Berlin. Mhm. Mittlerweile kennen es, glaube ich, mehr Leute, weil da jetzt wirklich sehr viele hingezogen sind. Und die hatten also ausgeschrieben, wer hat Lust, 6 Monate Landleben zu testen. Und es war nach dieser Corona-Zeit, muss ich sagen, hatten wir hier, wir waren hier und dachten so, also ist es das jetzt? Ne? Also wir zahlen einen Haufen Geld von der Wohnung damals, der Ausblick wirklich auf eines der hässlichsten Parkhäuser in ganz Hamburg. Irgendwie um die Alster, ihr erinnert euch vielleicht auch, man hat sich im Gänsemarsch drumherum geschoben und Spielplätze geschlossen. Also es war, wir hatten hier so ein bisschen den Blues. Und dann schien es auf einmal total, dann siehst du von den, hab ja erzählt, komm aus dem Rheingau und dann siehst du von deinen ehemaligen Mitschülern und so, die haben natürlich jetzt alle ihre Einfamilienhäuschen und so, das, wo ich auch früher dachte, so, oh nee, auf gar keinen Fall will ich das. Und dann sitzt du da und denkst, eigentlich schon ganz geil. Jetzt so ein eigener Garten, Naja, und dann haben wir diese Ausschreibung gesehen und dann habe ich zu Marian gesagt, hier, guck mal, was hältst du denn davon? Er so, ja geil, lass es machen. Und dann haben wir uns da beworben und sind nach Homberg gezogen und haben dort eine Wohnung bekommen in einem wunderschönen Fachwerkhäuschen und waren dann dort mit 20 Leuten aus ganz Deutschland. 2 andere Familien waren noch dabei. Und dann haben wir für ein halbes Jahr dort gelebt. Kinder sind dort in die Kita gegangen. Das war alles wunderbar organisiert. Also das hatten die Veranstalter schon sich drum gekümmert, dass wir eben Kita-Platz haben, dass wir einen Arbeitsplatz im Coworking-Space haben. Und so waren wir dann ein halbes Jahr auf dem Land.
Und erzähl mal ein bisschen, wie das so war, das Land. Dem habt ihr zusammen gekocht, zusammen gegessen. Also Coworking heißt, ihr habt zusammen gearbeitet. Also erzähl mal, wie können wir uns das so vorstellen, das Landleben? Weil ihr wart ja nicht als Bauern da, sondern ihr habt euren Job mitgebracht quasi, ne?
Richtig, wir haben alle unsere Jobs mitgebracht und es war schon sehr von diesem Gemeinschaftsgefühl geprägt. Also diese Leute, die ausgewählt wurden, haben schon alle die gleichen Werte gehabt. Also das heißt, wir sind alles Leute, die wirklich davon überzeugt sind, dass es eigentlich eben nicht Sinn macht, dass jetzt jeder in seinem Einfamilienhäuschen, jeder hat ein Trampolin, jeder hat die Bohrmaschine, also ne, jeder hat 1000 Sachen, die letztlich gar nicht oft benutzt werden und die man wunderbar teilen könnte. Ne? Und es ist auch nicht geiler, als dass jeder seinen irgendwie 2 Quadratmeter Pool im Garten hat, wenn alle zusammenlegen und sich einfach ein richtig coolen Pool dahinsetzen. Und das sind so die Überzeugungen, die uns geeint hat. Das heißt, wir haben wirklich sehr viel geteilt. Also eben, wenn man da irgendwas gebraucht hat, wir waren über einen Slack-Channel, haben wir uns organisiert, dann eben reingeschrieben, ne? Wer kann mir das mal leisten? Wer hat jetzt Lust auf einen Ausflug? Wer will dies machen, das machen? Und haben das eben auch versucht, mit den Leuten vor Ort zu teilen. Also nicht nur wir, die wir dorthin gezogen sind, sondern auch die Leute, die dort leben und da Lust drauf haben. Und da gab es durchaus einige, die das auch gemacht haben und uns eingeladen haben. Also wir waren wirklich jedes Wochenende irgendwo im Garten, am Lagerfeuer. Also wir sind ununterbrochen als Gruppe auch eingeladen worden. Und ich habe noch nie so viel Zeit im Freien verbracht wie in diesem Sommer. Also das war sehr herrlich und von diesem Gemeinschaftsgefühl geprägt.
Gleich jetzt weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Mini-Werbeunterbrechung für eines der Themen, die mich momentan wenig schlafen lassen. Aber das meine ich jetzt ganz positiv, denn was mich wach hält, ist das, was derzeit im Bereich KI abgeht. Wir haben uns bei Blackboard vor guten 6 Jahren an einem Unternehmen beteiligt. Wir haben uns reingearbeitet in das Thema und uns gefragt, wie wird es die Zukunft der Arbeit beeinflussen? Und dieses Jahr, muss man ganz klar sagen, ist das mehr denn je passiert. In vielen Unternehmen steht die Frage, okay, was machen wir mit generativer KI? Wie gehen wir mit ChatGPT um? Und so weiter. Ich durfte in den letzten Wochen fast jeden Tag damit verbringen, Unternehmen hier auf den neuesten Stand zu bringen, Mitarbeitende zu enablen, das auch richtig einsetzen zu können, zu verstehen, was geht, was ist mit Datenschutz, wie bauen wir Projektteams auf, wie setzen wir eigene Chatbots auf, wie kriegen wir richtig gute Ergebnisse raus. Und für mich ist das genau der Kern dessen, was wir bei Blackboard machen. Free people from the old way of working by leveraging future technologies. Wenn ihr sagt, bei uns im Unternehmen, wir können da noch mehr machen, wir wollen verstehen, was kommt mit Copilot, was geht mit Google Duet, wie ist es mit ChatGPT, was kann ich von OpenAI und dem, was da passiert, noch lernen und so weiter. Ganz konkret in der Anwendung, dann meldet euch bei uns. Wir führen für euch individuell im Unternehmen den AI Enablement Day durch. Ihr findet alle Informationen und auch das, was ihr sonst fragen wollt, auf der Seite blackboard.ai. Schreibt einfach eine WhatsApp, die lese ich dann und wir können darüber sprechen, wie wir das bei euch im Unternehmen realisieren. Wir freuen uns sehr und ich bin angezündet von der Zukunft, wie immer, und geht einfach auf blackboard.ai und jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Wer hatte die Idee, das aufzusetzen? Wo kam das her, die Intention?
Das ist Neulandia, ist die Agentur, die dahinter steht.
Ich habe den Gedanke gerade, auch vor allem den zweiten Teil, den du jetzt beschrieben hast, ne? Also die Community mit den Leuten hingehen, die Leute verbinden und so weiter. Das ist das, was ich am eindrücklichsten fand, als wir da die Reise nach Ann Arbor und dann Detroit und Flint und Co. gemacht haben. Da hatte uns ein ehemaliger Kontakt oder damals ein Freund von dem Friedrich Bergmann mit Leuten zusammengebracht, die halt vor allem darauf geachtet haben. Ne? Also du hattest in Detroit bestimmte Nachbarschaften, die waren kaputt, hohe Einbruchrate und so weiter. Und das war eigentlich das, wo die Projekte so aufgesetzt haben, dass die Leute zusammen an gewissen Community-Gärten gearbeitet haben, an gewissen Häusern gearbeitet haben. Und das fand ich am eindrücklichsten und das war für die der entscheidendere Teil. Die hat mit dem New Work-Teil gar nicht so viel zu tun. Die haben das immer New Work, New Culture genannt und den New Culture-Teil, das war der, der bei den Leuten hängen geblieben ist. Mhm. Klingt jetzt auch.
Ja, definitiv. Also sehr schön fand ich. Ich habe danach auch versucht, so ein bisschen so ein Resümee zu ziehen und auch mit den die Leute vor Ort gefragt, was findet ihr jetzt, hat euch das jetzt was gebracht? Und das fand ich sehr schön, was ich da gehört habe, dass nämlich einer zu mir sagte, ja Mensch, also ihr habt da jetzt nicht die Welt neu erfunden, ne? Das hätten wir ja alles auch schon längst machen können. Es hat nur keiner gemacht. Ja. Ne? Also ein Beispiel war, wir haben in einem ehemaligen Schuhladen haben wir Ausstellungen und Lesungen gemacht. Und der Laden ist leer geblieben. Wir haben uns einfach nur reingesetzt, Stühle hingestellt und losgelegt. Und dieser Spirit ist dann auch geblieben. Also das machen die nach wie vor jetzt dort. Und es geht gar nicht mehr so drum, dass man da jetzt irgendwas komplett Neues erfindet oder Irres macht, aber dass man einfach mal hinkommt, loslegt und vor allem auch mal sagt, so hey, das ist ja geil, was ihr hier habt. Ne? Also das haben wir auch gehört. Wir hatten, dass einer sagte, also wir haben zum Beispiel dann jede Woche immer so einen Sundowner. Die haben da Homberg hat ja den Berg schon im Namen und die haben also diesen kleinen Berg in ihrer Mitte. Und da haben wir halt jeden Freitag immer so einen Sundowner gemacht und einfach Musik angemacht und ein paar Getränke raufgeschleppt und mit Kind und Kegel einfach den Sonnenuntergang angeschaut. Und dass einer sagte, aber das habe ich ja noch nie gemacht. Ne? Also ich wohne jetzt hier seit 30 Jahren und ich habe das noch nicht gemacht. Und wie toll ist denn das eigentlich? Also auch mal so ein bisschen die Wertschätzung zurückzugeben und zu zeigen, hey, wo ihr hier wohnt, ja, das mag vielleicht der Arsch der Heide sein, aber es ist auch sauschön.
Ein schöner Arsch. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ich finde das total beeindruckend. Ich finde auch schön die Aspekte, die du so schilderst. Ne? Dieses, dass ihr eigentlich auch Sharing Economy, ne? Also ihr seid da mit unterschiedlichen Talenten gekommen, ihr habt euch gegenseitig geholfen, inspiriert. Du hast auch vorhin erzählt im Vorgespräch, dass ihr auch da im Coworking Space auch davon profitiert habt, dass ihr aus unterschiedlichen Bereichen kommt und kamt. Und das kann uns jetzt ja vielleicht dann mal aus dieser tollen Geschichte, die vielleicht einige zum Nachmachen animiert, auf eure gemeinsame Geschichte kommen. Wie seid ihr euch begegnet und wie ist daraus das entstanden, worüber wir uns gleich unterhalten?
Ja, wann wir uns das erste Mal begegnet sind, ist, ich glaube, das war kurz nachdem ich da angefangen habe. Ne? Das muss auch schon so 12 Jahre oder so her sein. Also weil wir da also thematisch immer im selben Kosmos unterwegs sind.
Ja, also ich war damals noch Lifestyle-Redakteurin beim Manager-Magazin. Du warst, glaube ich, schon bei Job und Karriere beim Spiegel. Und es ist ja so, dass viele der Arbeitsthemen, genauso wie viele der Lifestyle-Themen, im Grunde nur der Versuch einer Antwort auf die große Frage ist, wie wollen wir eigentlich leben? So. Und Lifestyle-Themen tun das manchmal auf eine relativ banale Weise. Wie wollen wir leben? Ich will Porsche fahren. Gut, kaufst du dir einen Porsche? Ja. Bist du ein Mann, der einen Porsche hat oder eine Frau, die einen Porsche hat und lebst dann damit, bewegst dich schnell. Aber man kommt dann sehr schnell auch dahinter, dass es dann um andere Fragen geht. Und dieses Lifestyle-Ressort habe ich dann auch so mit aufgezogen. Ne? Also es gibt nicht nur Geldwohlstand, es gibt auch Zeitwohlstand. Es gibt andere Dinge, die wichtig sind. Und da haben wir immer wieder gesehen, dass es da Berührungspunkte gibt. Und irgendwo hat uns dann der Strom unserer Themen mit seinen ganzen Wirbeln zusammen in dieses Gemeinschaftsressort getragen, gespült, wie auch immer. Schlechtes Bild, weil das war eigentlich auch ein bisschen ein aktiver Prozess, aber wo wir diesen Fragen ganz intensiv nachgehen können. Und Verena ist jemand, die macht sowas. Ich wäre, glaube ich, in dieser Geschichte eher eine von den Einheimischen. Also wir sind sehr gute Froleginnen und betrachten das Leben von verschiedenen Seiten. Verena ist die Frau, die das Porzellanservice von Service von Oma aussortiert. Ich bin die Frau, die das Porzellanservice irgendwie auf dem Flohmarkt erwirbt. Also so, wir sind wirklich verschieden und gucken von verschiedenen Ecken auf Lebensphänomene und kamen sehr schnell darauf, unser Buch Arbeite doch, wo du willst, ist eine Quintessenz der Erkenntnis, dass mit der Corona-Pandemie einer der größten grundsätzlichen Wandel der Arbeitswelt stattgefunden hat, den es je gab. Auf einmal sind Optionen sichtbar geworden, die es eigentlich immer schon gab, aber die niemand so wahrgenommen hat, niemand zugeben wollte. Unternehmen haben sich ja lange zum Beispiel gegen Homeoffice mobiles Arbeiten gesperrt. Auf einmal musste es gehen.
Dazu muss man sagen, auch unser Landlebentest wäre vorher nicht möglich gewesen. Ne? Also auch beim Spiegel war Anwesenheitspflicht und weiß ich nicht, ob dann sofort alle gesagt hätten, ja klar, zieh doch mal für 6 Monate nach Nordhessen.
Ja. Auf einmal ging das alles und wir haben immer mehr Menschen kennengelernt, die ungewöhnliche Lebens- und Arbeitskonzepte hatten. Ein Manager, der in der Corona-Pandemie sich seinen Caravan umgebaut hat zu einem mobilen Konferenzraum und dann sein Team abgefahren ist, quer durch Deutschland. Der hatte Sehnsucht nach seinen Leuten.
Ja, ich hab das auch gemacht.
Es geht um, im Arbeitsleben geht's ja auch um Gefühle. Wir sind ja nicht nur diese Talking Heads bei den Videokonferenzen. Wir empfinden etwas für unsere Kolleginnen, für unsere Kollegen. Wir wollen ein Miteinander haben. Und ich habe wen hatten wir noch? Eine Ärztin, die einen komplett neuen Job für sich erfunden hat. Die hat nur noch Praxisvertretungen gemacht. Und weil sie so sprachbegabt ist, hat sie das, ich glaube, in 5 Ländern. Die war in Portugal, in Spanien, in der Schweiz, in Monaco, also überall hat sie so Praxisvertretungen gemacht und ist dann mit dem Auto rumgefahren, hat im Kofferraum geschlafen mit ihrem kleinen Hund, hat sich das alles so eingerichtet und liebte dieses Leben. Ganz viele verschiedene Leute, die ganz viele verschiedene Antworten auf sich gefunden haben. Wie will ich arbeiten? Wie will ich leben? Und das hat natürlich in der Masse dann auch, das sind Beispiele, die sind mal sehr extrem, also für 6 Monate irgendwo anders hingehen oder im Kofferraum schlafen ist nicht jedermanns Sache. Aber es gibt auch, wie soll ich sagen, eine sehr bodenständige Variante, dass man sagt, es gibt Tiny Offices. Es gibt Leute, die bauen sich so ein Tiny Office im Garten, weil die lieben das, morgens zur Arbeit zu gehen, aber der Weg ist nur 20 Meter. Das kann auch etwas verändern. Also es gibt ganz viele verschiedene Antworten auf die Frage, wie will ich leben, wie will ich arbeiten? Und das für uns Interessante war, dass die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, und das ist für viele HR-Abteilungen eine sehr verstörende Aussage, überhaupt nichts darüber aussagt, was für die jeweilige Person das Beste ist. Also es gibt Leute, die haben kleine Kinder, deswegen machen sie gerne Homeoffice. Es gibt Leute, die haben kleine Kinder, deswegen wollen sie auf keinen Fall Homeoffice machen. Das sind beides Antworten, die möglich sind. Und es gibt junge Leute, die gehen gerne ins Büro, es gibt junge Leute, die gehen gerne ins Homeoffice. Das heißt, die Tatsache, dass jemand zu einer bestimmten Alterskohorte gehört, zu einer bestimmten Bildungskohorte, zu einer bestimmten Peergroup oder eine bestimmte Herkunft hat, sagt absolut nichts darüber aus, wie diese Person arbeiten möchte. Ich komme nicht drum rum, mit meinen Leuten zu reden, ich komme nicht drum rum, und da sind wir wieder am Anfangspunkt, mich echt, wirklich, ehrlich für die Menschen zu interessieren.
Da sind ganz viele Punkte drin, mit denen ich resoniere. Und ich denke jetzt gerade, ich bin auch losgefahren mit dem Van. Und bei Andi, den du auf jeden Fall kennengelernt hast, beim Podcast-Geburtstag, habe ich ihm, der wohnt in der Nähe von einem Weinberg, mich hingestellt. Und ich hatte eine der besten Nächte ever, weil gearbeitet, das finde ich irgendwie schön. Trotzdem in dem Van gepennt, meinen Kollegen getroffen und einmal die Deutschlandtour gemacht. Und jetzt ist mir, wo du das gerade erzählt hast, dabei eine Sache aufgefallen. Und das verbindet so ein bisschen deine Geschichte, Verena, nämlich die Frage, viele Menschen haben unterschiedliche Modelle und können sich es unterschiedlich vorstellen. Aber bei ganz vielen ist jetzt ein Trott wieder zurück. Aus dem, zumindest das sind die Gespräche, die ich wahrnehme, wo viele sagen, ja, irgendwie, ich kriege das jetzt nicht mehr so hin wie in der Corona-Zeit. Warum funktioniert es nicht mehr so? Und die Firmen nutzen das in Teilen gerade aus und sagen, ihr kommt jetzt eh wieder alle zurück ins Büro. Und dann kommt diese, ja, ich kann sowieso nicht los wegen der Kita und im Büro muss ich auch anwesend sein. Das ist gefühlt wie gerade so das Pendel, was zurückschwingt. Weil jetzt haben wir so ein paar Extrembeispiele. Wie betrachtet ihr jetzt die Seite? Also wie viele Sonnenuntergänge gab es jetzt hier in Hamburg zum Beispiel?
Oh, da gab es auch noch einige. Ich glaube, das ist so wirklich auch das Wichtigste, ne? Also es muss gar nicht jetzt wirklich der komplette Location-Wechsel für 6 Monate sein. Aber so im Kleinen kann man viel machen. Und das haben wir eben auch versucht, in unserem Buch mal aufzuzeigen. Wir haben einen großen Adressteil, in dem wir mal wirklich Adressen auflisten und Locations, wo wir sagen, da kann man auch einfach mal für ein Wochenende hin oder für ein längeres.
Für einen Tag.
Oder für einen Tag, richtig. Also man muss überhaupt nicht weit weg. Ich war zum Beispiel hier diesen Sommer, habe ich einen Tag vom Strand in Eckernförde von so einem Mini-Büro auf Stelzen gearbeitet. Ne? Das ist also kaum größer als ein Strandkorb, steht mitten auf dem Sand. Und das war großartig. Also zumindest bis mittags, dann wurde es so heiß, dass man es nicht mehr ausgehalten hat. Man kann diese Sachen machen, man kann das schon in seinen Alltag integrieren. Also das habe ich definitiv für mich mitgenommen, war jetzt auch schon mehrmals auf Vacation. Also das finde ich, es muss gar nicht immer so das Riesending sein.
Ihr habt ja auch so Checklisten eingebaut, wo man so einen Selbsttest machen kann, was wie wo geeignet ist. Und habe ich mich dann auch nochmal gefragt, wo ich dachte so, ich hatte gestern Ferientag mit den Kindern. Ich hatte euch eingangs erzählt, die haben Herbstferien gerade. Und die beiden ich wollte sie mitnehmen zu einem Job. Und die Große wollte nicht mit, warum auch immer, lange Rede. Und dann waren wir aber am Elbstrand, es war gestern schönes Wetter. Und ich fand mich relativ schnell wieder, dass ich in Telefonate reingezogen wurde. Die Kinder hatten aber eigentlich gedacht, ich bin jetzt da und baue Sandburg mit. Und ich habe gesagt, ich fahre hin und mache quasi einen Bürotag mit. Das heißt, mein Erlebnis war jetzt, es ist noch schwieriger als im Homeoffice den Kindern zu erklären, wenn man irgendwo sitzt zu arbeiten. Also dieses Thema, ich muss mich selber sehr gut kennen, mein Setup sehr gut kennen und den Job sehr gut kennen, das wird dann immer, immer wichtiger.
Also selbst, und was da gefehlt hat, war natürlich die Kommunikation im Vorhinein. Das war ja die eigentliche Panne. Ne?
Also das unterschiedliche Erwartungen. Ich sehe das natürlich völlig anders, als dass ich kommuniziert habe. Klar. Aber die Kinder haben natürlich eine andere Erwartung gehabt.
Aber es sind unterschiedliche Erwartungen da gewesen, die jeder als selbstverständlich, als so selbstverständlich wahrgenommen hat, dass ihr darüber nicht reden musstet. Nur waren die leider grundverschieden. Also im Grunde muss man sich das Ganze vorstellen. Also eines unserer Lieblingsbilder ist das wie beim Augenoptiker, ne? Also man geht hin und man probiert aus. Ist es so besser? Ist es so besser? Und in ein paar Monaten geht man wieder hin, weil vielleicht hat sich die Sehstärke geändert. Man checkt immer wieder, ist es so besser, ist es so besser. Und man kommt um diesen Prozess nicht drum rum. Und man kann auch zu der Erkenntnis kommen, dass bestimmte Dinge einfach nichts für einen sind. Aber halt, es ist, man vergibt sich selbst so viel, wenn man gar nichts ausprobiert. Es gibt diesen Begriff dieser Micro-Adventures, wo man halt gar nicht so der Weltenbummler sein muss, um was Neues zu erleben, sondern es kann damit losgehen, dass man mal eine Straßenbahnstation vor der Haltestelle, die man eigentlich hat, aussteigt und mal einen Weg geht, den man noch nie gegangen ist. Einfach mal, das trägt einen durch den Tag. Also so kleine Sachen, davon bin ich eine große Freundin. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das in seinen Arbeitsalltag, in sein Leben integrieren kann. Und da sind wir auch dabei, dass die Pandemie nicht nur die Arbeitsorte, die Art, wie wir arbeiten, geändert hat oder wie wir arbeiten können, dass du am Strand arbeiten kannst, dass Verena ein halbes Jahr konnte, sondern auch, dass die Orte selbst, die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft Orte oder Arbeitsorte verstehen und nutzen, sich fundamental ändert. Also das Konzept des dritten Ortes ist für unsere Gesellschaft ein ganz wesentliches. Also dass Unternehmen nicht abgeschottete Bereiche mehr sind, in die Menschen morgens verschwinden und abends werden sie durch die Konzerntür wieder ausgespuckt und dazwischen sieht und hört man nichts von ihnen, sondern dass das Ganze durchlässiger wird. Dass man Orte hat, die für alle zugänglich sind, dass im Idealfall vielleicht auch Firmen sich öffnen. Also das ist eine Bewegung, die jetzt auch aus der Not heraus entstehen wird, weil es gibt sehr viel ungenutzten Büroraum. Dadurch, dass wir eine höhere mobile Arbeitsquote haben, stehen viele Arbeitsplätze leer. Viele Firmen öffnen sich dann auch schon für Externe. Dann gibt es neue Coworking-Möglichkeiten. Es gibt ganz viel, was entsteht. Also, und es gibt viele Orte, die auf einmal zugänglich werden, die es vorher nicht waren. Und es gibt viele Orte, die für Arbeit zugänglich werden, die es vorher nicht waren. Also es gibt Bibliotheken, es gibt öffentliche Räume, es gibt in den Innenstädten leerstehende Gebäude, die man neu beleben kann. Und oft ist gar nicht so ganz klar, ist das jetzt eigentlich Arbeit? Ist das ein Projekt? Ist der Typ, der da sitzt mit seinem Laptop, spielt der Minecraft oder arbeitet der? Und im Grunde ist es eigentlich auch egal. Wir leben, wir arbeiten da zusammen und das Ganze wird etwas fluider.
Ja. Für mich begann diese New Work-Reise, als wir angefangen haben zu sagen, okay, wir können bei uns in der Firma arbeiten, wo wir wollen. Und das war dann auch der Fall. Wir hatten uns damals auf Mallorca getroffen, Michael, und ich war vorher in einer Firma, wo ich auch selber mit in der Geschäftsleitung war, aber alle immer damit ein Thema hatten, dass ich gependelt bin zwischen Hamburg und Berlin und mal Tage da war und mal nicht. Und ich hab's, du kennst auch unser Motto, Kollaboration ist Kommunikation. Das heißt, immer darauf gesetzt, die Kommunikationstools müssen so top-notch sein, damit das funktioniert. Die Einschränkung kam aber immer über die anderen Menschen. Und ich habe heute Morgen in Vorbereitung auf den Podcast nochmal mein Brainstorming von damals gelesen und gemerkt, die Probleme und die Kritikpunkte und die Sachen, die kommen von den anderen, nicht, weil die Möglichkeiten nicht da sind. Und ihr hattet gesagt, Corona hat eigentlich das jetzt gedreht, alle haben es jetzt mal gesehen, alle haben jetzt mal so einmal gemerkt, so geht's. Und wenn wir so in den Firmen momentan unterwegs sind, merke ich, wie gesagt, ich das schon gerade meinte, es gibt so ein Pendel wieder zurück. Und in der Corona-Zeit weiß ich noch ganz genau, die erste Frage, die ich gestellt bekommen habe, war, jetzt machen wir alle Homeoffice, dann machen auch alle New Work. Wenn ich euch aber richtig verstehe, ihr seid eigentlich an dem Kernpunkt dran, was wollen die Menschen, was will ich wirklich und deswegen auch diese Selbstfragen. Welche Typen von Menschen, du sagtest gerade Micro-Adventure, aber auch vielleicht bestimmte Jobs, würdet ihr sagen, vielleicht mal auch in Prozentzahlen, sind überhaupt dafür in der Lage, das zu machen? Sind nicht viel, viel mehr Menschen so, dass sie sagen, nee, give me my job und bleib so, wie es ist? Also in meinem Fall jetzt andere, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich immer wieder gemerkt habe, die fanden das eigentlich nicht gut, dass ich unterwegs war. Die hatten ein Problem damit.
Also das Ganze hat ja zwei Aspekte. Also zum einen den Aspekt, was ist für mich als Individuum besonders gut? Wie kann ich besonders gut arbeiten? Oder ziehen wir es mal von der wissenschaftlichen Seite her auf. Der von mir sehr geschätzte Organisationspsychologe Carsten Schermuly hat mal zusammengetragen, denn es fällt in letzter Zeit auf, dass es immer wieder so Streitgespräche gibt zwischen im Homeoffice vereinsamen die Leute, es geht ihnen schlecht, die Teams funktionieren nicht mehr Und diese Gegenbewegung, es sollen alle wieder zurück ins Büro oder aber Büro ist auch schlecht, weil die Leute erleben das als Druck, Pendelzeit etc. Und der hat sich mal die Mühe gemacht und hat diese ganzen Studien zusammengetragen. Dabei, weil natürlich jeder beweist immer mit irgendwelchen Studien, dass Homeoffice scheiße ist oder das Büro scheiße ist. So kommt man ja nicht weiter. So. Was zeigt sich? Viele von diesen Studien sind, die da zitiert werden, sind entweder von vor der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit. Und viele differenzieren auch nicht bei mobilem Arbeiten, ob jemand 2 Tage die Woche im Homeoffice ist oder 5 Tage, was ja einen sehr, sehr großen Unterschied macht. Das ist ja völlig anderes Arbeitsleben, ne? Was sich aber durch die Bank zeigt, ist, also wenn man das ein bisschen außer Acht lässt und auf sehr neue Studien geht etc., dann zeigt sich, also mobiles Arbeiten, agiles Arbeiten, Homeoffice, Workation, was auch immer, das zahlt alles ein aufs Individuum primär. Hm? Mhm. Risiken und Nebenwirkungen zahlen eher ein aufs Team. Also das ist das, was du ja auch beschrieben hast. Genau. Deine persönliche Lebenssituation wurde bereichert dadurch, dass du mobil arbeiten konntest an den Orten, die dir gerade gut reingepasst haben. Fürs Team wurde es schwierig. Was heißt das? Das heißt nicht, viele Firmen beantworten das dann so, dass sie sagen, ja, zeigt sich ja, fürs Team ist scheiße, also müssen alle wieder zurück ins Büro. Mhm. Dabei verkennt man aber, dass damit dann auf deiner individuellen Bilanz deines persönlichen Lebens, sprich mehr Pendelzeit, weniger Zeit für die Kinder, mehr Stress, lalala, dass du da in die Miesen gerätst. Ja? Das heißt, wenn das ein Teamproblem ist, wenn das ein Problem ist, das die Firma hat, ne, mit wie können wir Teamzusammenhalt schaffen, wie können wir Arbeitsabläufe gewährleisten, dass gemeinsame Kreativität entsteht, dann muss man dieses Problem auch auf dieser Ebene ansprechen. Das heißt, es ist, wenn man es so nimmt, letztlich auch ein HR-Problem und ein Problem von Teams, dass Teams zum Teil miteinander lösen müssen und von Firmen, die sagen, ja, die einfachste Antwort ist natürlich, wenn wir alle wieder ins Büro kommen. Das ist aber nicht die beste Antwort, weil dann gerät dieser ganze Block des individuellen Glücks außer Sichtweite. Und das ist ja auch nicht gut. Ne?
Doppelt unterstrichen.
Es gibt ja viele Unternehmen, die das eben auch, die also gewisse Rahmenbedingungen geben. Ne? Also es gibt Firmen, die sagen, wir gehen mal grundsätzlich davon aus, dass ich 3 Tage flexibles Arbeiten von wo du willst. Aber wie es gelebt wird im Team, wird ins Team gegeben, ne? Wenn ein Team sagt, pass auf, oder auch ein Teamlead sagt, aus bestimmten Gründen brauchen wir einen Tag mehr im Büro, das so sein? Man verhandelt es quasi auf der Teamebene, sodass eine Lösung ist, dass sowohl die individuellen Interessen als auch die Teaminteressen
genau, diese 50%-Sache, die ist natürlich Bullshit, weil ich glaube, nagel mich jetzt nicht auf die Zahlen fest, aber ich glaube, 50% der Frauen über 50 haben Eisenmangel, ne? Also geben wir denen alle eine Dosis. Hm. Und zwar jeweils die Hälfte, weil es sind ja 50%.
Ja.
Super Idee. Also,
mit individuell meine ich, also dass du eben auch sagst, okay, da gibt es die Person X, die hat 80% Tätigkeit, die sie wirklich super alleine machen kann, hat außerdem auch noch einen Pflegefall zu Hause. Mhm. Die darf dann eben auch 4, auch wenn die Regel eigentlich ist 3. Ne? Also dass man sagt, wir haben eine Grundabmachung, die ist aus welchen Gründen auch immer, will ich jetzt gar nicht beurteilen, so. Aber im Team kann es interpretiert werden, damit eben nicht beide 50% Eisen kriegen. Und der eine hat Eisenmangel und der andere nicht.
Ja, du hast halt das Thema, was wir in Deutschland immer haben, dieses Gerechtigkeitsdenken im Sinne von, das muss es halt für alle dann geben. Also Schulstart 8 Uhr ist für alle eine super Idee und alle hetzen dann kurz vor 8 hin und irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Was ich sehe, es ist halt eine Führungsverantwortung, das festzulegen. Ne? Also wir haben dann, um die Story einmal nur einen Satz weiter zu drehen, und mich interessiert dann dein Aspekt noch, den du angedeutet hattest ja auch, Verena. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, nachdem wir außer Corona-Zeit wieder mit mehr Office-Fläche gekommen sind, wir drehen es jetzt wieder um. Wir gehen wieder dahin zurück und hatte mit meiner HR-Chefin auch besprochen oder People and Culture bei uns intern gesagt, ich möchte, dass ein Onboarding remote, asynchron genauso wertschätzend funktioniert und der Standard ist und dann on top echte Begegnungen passieren. Ansonsten ist immer jemand von irgendwas weg bei uns. Immer von einem der Büros weg und nicht, es ist Standard, dass es so ist. So, und das testen wir jetzt gerade wieder und gehen dahin. Aber es ist halt eine Entscheidung, die muss man halt treffen und sagen, lass uns das ausprobieren, wie du gerade sagtest, oder ist das jetzt besser oder das jetzt besser, um das zu synchronisieren.
Ich glaube, ganz viel kann auch wirklich durch Kommunikation gelöst werden, indem man eben sagt, na, in welchen Fällen wollen wir denn eine Chatnachricht? Wann erwarten wir einen Anruf? und wie schnell soll geantwortet werden. Ne? Also viele der Probleme entstehen auch dadurch, dass diese Sachen einfach nicht mal vorher besprochen werden. Und dann der eine sagt, ja, aber ich habe doch eine Chatnachricht geschrieben und erwartet, dass dann sofort reagiert wird. Mhm. Und das Gegenüber sagt, ja, habe ich gesehen, aber wollte ich heute Abend machen. Ne? Also, dass man das einmal festzurrt. Und ich glaube, da können sehr viel von dem Unmut kann da auch vermieden werden, indem man einfach mal drüber redet und sagt, wie wollen wir denn zusammenarbeiten?
Ja, genau, das ist die zentrale Frage. Hilft auch im Büro.
Ja, es gibt ja viele Menschen, die sagen, sowohl sehr flache Hierarchien, Selbstführung, Selbstorganisation funktioniert eigentlich nur mit mehr Regeln und klareren Regeln. Würdet ihr sagen, das Thema arbeite doch von wo du willst, funktioniert auch nur mit klaren Regeln?
Definitiv, ja. Also das muss natürlich jeder, der im Team arbeitet, muss sich absprechen. Genau diese Sachen müssen klar sein, sonst kann es nicht funktionieren.
Mhm. Ich habe gerade bevor wir uns getroffen haben, ein Interview gegeben und dort hat mich die Journalistin mit der Zahl konfrontiert, dass wir 80% Blue-Color in Deutschland haben, 20% nur White-Color. Führen wir gerade eigentlich eine Bubble- und Elitendiskussion oder
Nö.
Wo seht ihr... Lass mich kurz ausreden. Hey, ein Eichhörnchen. Nee, du bist überhaupt nicht ADHS. Du bist sowas von in the zone. Also das war früher vielleicht mal ADHS. Also, was machen Leute, die in der Pflege arbeiten, in Krankenhäusern? Was machen Menschen, die im Supermarkt arbeiten? Was machen Straßen- und Verkehrspolizisten? Also wie kriegen wir die dahin, dass sie auch von da arbeiten können?
Also zum einen gibt es tatsächlich in sehr viel mehr Jobs flexible Anteile, als man so denken würde. Ne? Mhm. Also nehmen wir zum Beispiel jemand Erzieher in der Kita, ne, zu sagen, ja, ne, Kinder sind da, ne, muss auf jeden Fall da sein. Aber auch als Erzieher in der Kita musst du dich vorbereiten, musst du Pläne schreiben, musst du diese Lernbücher für die Kinder ausfüllen. Und da ist jetzt auch die Frage, muss das immer zwangsläufig in der Kita passieren oder kann das nicht auch woanders passieren? Ne? Und auch da wieder, wer dann sagt, nee, für mich ist es einfacher, es vor Ort in der Kita zu machen, ist ja in Ordnung. Ne? Mhm. Aber dieses ganze Thema Dienstpläne, wir haben zum Beispiel auch schönes Beispiel, Leute, die im Labor arbeiten, ne? Klar, für das Experiment im Labor müssen die im Labor stehen. Aber um dann den Bericht zu schreiben, die Auswertung, müssen sie nicht zwangsläufig da sein.
Das der Polizist sie, auch nicht, genau, ja, klar. Ne?
Also diese ganzen Sachen können auch woanders erledigt werden.
Ein Kantinenchef, der seine Kochpläne schreibt, der muss dafür nicht in der Küche sitzen, der muss an einem Rechner sitzen. Mhm. Der Rechner muss nicht in der Küche stehen. Mhm. Es geht die Welt auch nicht unter, wenn der Rechner nicht in der Küche steht. Der kann zum Beispiel auch mal in ein New Work Café gehen oder sich an den Strand setzen oder sonst irgendwas. Und wenn man das den Leuten zugesteht, dann steigt die Arbeitszufriedenheit enorm. Wenn man als Erzieher so gewertschätzt wird, dass man sagt, du kannst gerne einen Tag arbeiten von wo du willst und kannst da deine Dienstpläne schreiben, kommt man am nächsten Tag vielleicht motivierter zurück. Mhm. Aber natürlich kommen wir um die gesamtgesellschaftliche Debatte nicht darum herum, wie wir Arbeit und welche Art von Arbeit wir wertschätzen. Mhm. Es kann nicht sein, dass wenn eine Busfahrerin mit ihrem Bus unterwegs ist, dass es an der Endhaltestelle, wo sie da eine halbe Stunde auf den Kollegen wartet mit der Übergabe oder keine Ahnung was, da ist kein Klo. Ne? Mhm. Also ich habe mit einer gesprochen, also der sagt sie, naja, also wir müssen dann irgendwie in die Büsche oder so. Wie kann das sein? Ne? Mhm. Wie kann das sein? Also Firmen haben ja jetzt, wenn wir Leuten, oder nochmal groß das Eichhörnchen, so, also, wenn wir Leuten erlauben, zu arbeiten von wo aus sie wollen, dann setzt das Kapazitäten frei, weil ich vielleicht nicht mehr so viel Bürofläche brauche wie bisher.
Auf jeden Fall, ja.
So, das heißt, wenn ich ein Konzern bin mit produzierenden Anteilen etc., dann habe ich auf einmal Kohle. Und die muss ich nicht wieder in weitere, damit in neue Tischkicker oder so investieren, sondern ich kann vielleicht auch mal sehr, sehr geil einen sehr, sehr geilen Pausenraum neben der Produktionshalle machen. Also es geht darum, dass wir Arbeit wertschätzen, dass wir nicht sagen, es muss für alle gleich sein und wenn nicht jeder Homeoffice machen kann, das ist ja die Wolfgang-Grupp-Logik, ne? Ja. Dann darf es keiner. Das ist natürlich Quatsch. Ne? Also und das heißt, dass wir Arbeit in jeder Form wertschätzen müssen, gerade auch sowas wie Pflege. Und den Leuten die Arbeit leichter machen müssen, natürlich.
Also ich bin dir so oder ich bin euch so dankbar dafür, dass ihr diese Antwort gebt, weil genau darum geht es. Wir wollen Arbeit besser machen für alle. Und für die, die einen hohen Büroanteil haben, kann man eben sagen, oder einen hohen Anteil haben an nicht bürogebundener Arbeit, kann diese volle Flexibilisierung was ganz, ganz Tolles sein. Für Menschen, die große Teile ihrer Zeit eben an einer Maschine stehen, kann der geile Pausenraum oder andere Dinge, vielleicht die 4-Tage-Woche, vielleicht diskutieren wir jetzt nicht für uns die 4-Tage-Woche als erste, sondern für die Leute, die wirklich definitiv ihren Job komplett in einer Werkshalle verrichten müssen. Vielleicht sollten wir da gucken, dass die den einen Tag zu Hause mehr haben.
Vielleicht heißt unser nächstes Buch, arbeite doch, wann du willst.
Ja. Aber also wir sind on the same page, danke.
Ja. Und ergänzend dazu, also wenn ich die Frage bekomme und ich habe euch jetzt gerade zugehört, für mich sind das häufig dann auch Artefakte von New Work, die dann diskutiert werden, anstatt auf den Kern zu gehen, denn entstanden ist es am Fließband. So, da kommt es halt her. Mhm. Und in einer sehr problematischen Situation und mir gefällt nach wie vor die Art und Weise, wie Bergmann und Team damals da rangegangen sind, also gesagt haben, okay, wir haben hier ein Problem, wir haben eine Herausforderung und wir machen mit aus dieser Herausforderung, wir machen das zum Teil des Lösungsweges. Also das, was ihr gerade genannt habt mit den Büroflächen, ist genau das. Wir haben das Problem, unsere Büroflächen sind leer, also machen wir die Büroflächen zum Teil des Lösungsweges. Damals war es eben mit den Menschen und ich finde, man macht sich die Antwort viel zu leicht zu sagen, das Artefakt passt nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Wir können keine Hunde im Büro, keine Miete. So, das wird dann so aufgelistet. Mhm. Ist eine super für eine Headline. Und man macht sich das, finde ich, als Firma und Führungskraft zu leicht, wenn man die Arbeitswelt verändern will.
Ja, soll mir mal jemand erklären, warum der Typ am Fließband glücklicher ist, wenn ich unglücklich im Büro nebenan sitze? Das macht doch überhaupt keinen Sinn.
Das ist richtig. Trotzdem glaube ich, dass, also ich habe von einem Unternehmen gehört, wo der CEO mehrere Jahre nicht ein einziges Mal in der Fabrik war. Ne? Mhm. Also ich glaube, die Leute, die den Luxus haben, nicht da sein zu müssen, sollten aber trotzdem Interesse daran haben, was machen eigentlich die anderen Menschen. Ne? Und auch die Interaktion zwischen Menschen, die in der Fabrik arbeiten und im Büro arbeiten, daran kann man arbeiten. Aber das heißt nicht, dass deswegen du 5 Tage im Büro sitzt.
Und da sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt Interesse am Menschen. Als Kernpunkt. Ne? Das ist auch bei New Work die Kernfrage, was stärkt Menschen, was nicht. Und das Interesse kann dabei helfen. Bei McDonald's muss jeder mal bei McDonald's arbeiten. Ja, ich weiß, ich bringe mal wieder das Beispiel.
Also wenn ihr jetzt mal auf eure positiven Beispiele guckt, habt ihr gute Beispiele von Unternehmen, die sagen, wenn man einen hohen Anteil vielleicht an Produktion oder Fläche haben, wo die Menschen sein müssen und es trotzdem gelungen ist, den Menschen die Arbeit zu verbessern? Habt ihr da Beispiele gefunden oder sind eure Beispiele eher, sagen wir so, Journalismus, wo man wirklich sagen kann, okay, Journalisten können wirklich von überall schreiben und wahrscheinlich ist es auch besser, wenn sie nicht aus dem Elfenbeinturm schreiben, sondern...
Also der Fokus unseres Buches richtet sich natürlich an Leute, die selbst einen relativ hohen Grad haben Möglichkeiten der Eigenbestimmung. Mhm. Ne? Aber es gibt Unternehmen, die daran arbeiten, also dieses Beispiel mit den Chemielaboranten, das ist ein Beispiel der Firma Bayer. Das Beispiel mit dem Koch, der seine Dienstpläne zu Hause schreibt, ist ein Beispiel aus dem Otto-Konzern, die also auch diesen Berufsgruppen prinzipiell mobiles Arbeiten gestatten und immer wieder an allen Stellschrauben drehen. Ja, also es gibt viele Beispiele dafür, was da alles möglich ist. Mhm. Ne?
Ich würde einen Aspekt noch gerne mit euch diskutieren. Also es gibt ja in der Tat Tonnen von Studien und es gibt auch Studien, die, also es gab ja zu Anfang Corona gab es die Studien, die diese extremen Produktivitätssprünge gezeigt haben, ne, die gesagt haben, ganz anders als erwartet, die Leute haben sich selbst organisiert, die haben die Tools gut benutzt, die haben dann auf einmal nicht mehr die Fahrten gehabt und Produktivität ging hoch. Dann ging die irgendwann runter und das hat man versucht zu erklären, dass insbesondere Firmen, die auf Kommunikation angewiesen sind, auf zufällige Begegnungen, auf Kreativität, dass das Büro da schon auch eine Rolle spielt. Seht ihr diese Begegnung im Büro als komplett unwichtig oder glaubt ihr diesen Studien, die sagen, nee, das Büro hat auch eine Funktion für ungeplante Innovation, für diesen Watercooler-Effekt, Menschen stolpern übereinander und kommen auf andere Ideen. Wie steht ihr zu dem Punkt?
Also Begegnungen mit Menschen sind sicher total wichtig. Mhm. Die Frage ist nur, müssen das jetzt unbedingt die Kollegen sein? Oder ist es nicht sogar inspirierender für alle, wenn es mal Menschen sind, die was ganz anderes machen? Stichwort Coworking Space. Mhm. Also ich habe es in Nordhessen selber erlebt, dass ich das als sehr inspirierend erfunden habe, eben nicht mit den Journalistenkollegen da zu sitzen, sondern mit Menschen, die was ganz anderes machen. Mhm. Und mich mit diesen Menschen dann eben auch an der Kaffeemaschine auszutauschen. Menschen, die eine ganz andere Sichtweise haben und dann doch oft so ein Aha-Effekt auch kommt. Mhm. Ja, stimmt, so kann man es auch betrachten, wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also ich glaube, Begegnungen mit anderen Menschen, klar, unglaublich wichtig, aber es muss nicht in dieser abgeschotteten Form unbedingt.
Und es muss auch nicht unbedingt die Konstellation sein, ich sitze mit diesen anderen Menschen am Rechner und wir treffen uns an der Kaffeemaschine. Mhm. Also wir sind auch gutes Beispiel. Wir sind heute beide aus dem Homeoffice zu euch gekommen. Danach fahren wir in die Firma und heute Abend haben wir den größten Gruppenraum im Verlagsgebäude reserviert, um einen Spieleabend dort zu machen. Super. Für alle Kollegen aus dem Verlag und auch abteilungsübergreifend. Ja. Das heißt, wir nutzen dieses Gebäude, aber im Wortsinn, wir bespielen es und gucken. Und es gibt halt auch eine Sehnsucht danach, andere Leute zu treffen. Und da durchmischen sich dann auch Abteilungen und so. Und man kann das kreativ nutzen. Mhm. Klar kann man da auch mal einen Workshop machen. Findet ja auch alles statt. Ja. Kann man auch alles. Und ich habe meine Kollegen lieb, deswegen, ich arbeite ja mit denen. Ich bin ja freiwillig da. Ja. Ne? Und also manche habe ich so lieb, dass wir zusammen Bücher schreiben. Ne? Wir sind ja Frolegen. Also das ist ja schon etwas. Wir wollen schon Dinge zusammen machen, aber dafür müssen wir uns ja nicht jeden Tag immer pausenlos sehen.
Ja, oder wir haben ja zum Beispiel auch schon zum Coworking uns im Garten getroffen. Ne?
Total.
Also würde ich auch sagen. Und da waren wir wahrscheinlich kreativer als an so manchen Tagen im Büro. Also
ich bin ein großer Freund auch von der individuellen Sichtweise, die ihr vorhin reingebracht habt. Wir wissen aus unterschiedlichen Studien, dass das eben auch komplette Unterschiede gibt. Genau wie du sagst, es gibt Menschen, die brauchen das Büro, die wollen den festen Platz, die wollen da immer hin, die finden das ganz toll. Es gibt ihnen Sicherheit, es gibt ihnen Kraft. Andere Leute eben genau das Gegenteil. Und wirklich diese individuellen Präferenzen zu berücksichtigen, finde ich total wichtig. Was mir nur wichtig, und ich weiß, da gibt es auch noch nicht die Lösung, ich glaube, in einem Unternehmen so etwas wie eine Kultur hinzukriegen, erfordert in irgendeiner Form auch Begegnung. Und so wie ihr das gerade beschrieben habt, freiwillig, wir bespielen das, wir machen ist natürlich ein viel schöneres Ding, als zu sagen, wir sitzen alle 8 Stunden am Tag hinter der schwarzen Kiste, aber treffen uns nur in der Küche 3-mal am Tag. Ja.
Du hast Begegnung, ja. Welche Form von Begegnung? Also wie wird es definiert? Ich habe das Autobeispiel, kenne ich sehr gut. Wir haben mit denen zusammen das Modell entwickelt. Das ist ein Teil, wie wir es machen mit dem Asynchron-Synchron und dann virtuell Hybrid. Und damals stand die Frage im Raum, wie kommen die Leute wieder auf den Campus? Und ich habe dann gefragt, warum? Warum? Also wie wollen die denn? Für was wollt ihr auf den Campus? Ich habe es einfach so provozierend gefragt, wie ich das immer mache. Und da war dann relativ schnell klar, es gibt eben dort die Flächen, um sich zu begegnen. Und so war es dann auf einmal für alle Seiten möglich. Also gefühlt, ja, Begegnung, aber es ist wie mit den Worten, was du eingangs sagtest, jedes Wort enthält ja sehr viel. Also flexibles Arbeiten ist für uns alle vier vermutlich was komplett anderes, wenn wir das so definieren. Oder hybrides Arbeiten und, und. Und das sind Sachen, glaube ich, die wir zu leicht, so wie ich mit meinen Kindern die Abstimmung nicht gut gemacht habe, zu sagen, wie definieren wir denn Begegnung? Heißt Begegnung, du bist hier zu Besuch im Büro, wir sind aber beide am Rechner in Calls, in unterschiedlichen und haben überhaupt keine Zeit. Oder heißt Begegnung, wir treffen uns, essen hier Mittag und gehen dann wieder nach Hause in die Calls.
Ja.
So, das finde ich, fällt mir jetzt gerade so auf, wie wir drüber sprechen. Da liegt, glaube ich, ganz, ganz viel Wahrheit drin zu sagen, wie sauber haben wir diese Erwartung, diese Worte, diese Konzepte synchronisiert. Und dann kann man als Firma oder als Team sagen, so machen wir das bei uns. Bist du dabei oder bist du nicht dabei? Und dann kann man sich entscheiden.
Wollen wir vielleicht nochmal auf euer Unternehmen gucken? Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Also hat der Spiegel sich da auch weiterentwickelt mit der Zeit oder ist es so, dass ihr da oder sollen wir es rausschneiden? Ich stell die Frage nochmal, soll ich sie weglassen oder kann ich sie stellen? Also okay.
Du kannst das alles drin lassen, das wirkt doch okay.
Das bleibt knallhart drin. Wir den Podcast schneiden.
Ja, also ich wollte euch nicht. Nein, ich weiß ja, ihr seid ja. Habt ja eine, also ich meine Begegnung im Spiegel immer cool. Ich finde, ihr habt eine tolle Kultur, ihr seid ein tolles Unternehmen. Deswegen, warum komme ich überhaupt auf die Idee, diese Frage nicht stellen zu wollen? Ich stelle sie aber trotzdem jetzt nochmal und wir lassen es alles drin. Wie ist beim Spiegel? Was hat sich verändert? Was ist gleich geblieben? Was macht ihr?
Also wie ich ja vorhin schon sagte, also ich weiß nicht, ob ich jetzt wenn ich vor 5 Jahren gesagt hätte, Leute, ich ziehe mal für ein halbes Jahr nach Nordhessen, wie dann die Reaktion gewesen wäre. Wahrscheinlich hätten die Chancen auch schon gut gestanden, weil man natürlich auch eben sehr gut argumentieren kann, dass man auf dem Land auf andere Themen kommt, ist definitiv ja so. Aber es hat sich was getan, also so, das war halt gar kein Thema, ne? Ja klar, mach. Und wir haben auch jetzt eine Betriebsvereinbarung, wo klar drinsteht, also wir haben 15 Tage im Jahr, die wir auch aus dem Ausland arbeiten können. Die Länder sind genau festgelegt. Das hat arbeitsrechtliche Gründe.
Das ist wichtig, dazu nochmal zu sagen.
Ja, absolut. Ja. Geben wir in unserem Buch auch Beispiele für, ne? Weil ganz so einfach ist es nicht. Du brauchst diese A1-Bescheinigung, sonst kannst du wirklich Ärger kriegen. Ja. Und also die Länder sind genau festgelegt und gibt es so ein Formular. Es geht innerhalb von Minuten, habe ich jetzt auch wieder. Ne? Also ich hatte es hier für die Schweiz, jetzt geht es auf die Kanaren. Da habe ich jetzt auch schon wieder meine Bescheinigung. Und diese 15 Tage kann jeder ganz einfach nehmen. Und das ist jetzt neu.
Also ich mache seit mehr als 8 Jahren ungefähr zu 50% Homeoffice. Ich war aber Exotin damals. Ich hatte damals das Glück, dass ich in einem Personalgespräch in einer relativ guten Verhandlungsposition war und gesagt habe, was mir wirklich wichtig ist, ist halt diese Sache. Ich kann meine Stunden aufstocken, aber das kann ich nur machen, wenn ich Pendelzeit in Arbeitszeit umwandle. Dann hieß es, also vom damaligen Online-Chef, vom Manager-Magazin, oh, das ist aber schwierig, ne? Wir haben ja hier auch unsere Konferenzen und so, ne? Und ich sagte, ja, also ist auch für ein Medienhaus sehr schwierig, deswegen klappt das ja auch nicht, dass wir Korrespondenzen in anderen Ländern haben, Korrespondenten in anderen Ländern haben, die können ja da gar nicht arbeiten. Oh, wait, ne?
So. Ich habe auf das Beispiel gewartet, ja.
Ja,
eigentlich macht das ja schon immer, ne? Genau.
Ja, also eigentlich geht das schon immer. Und dann habe ich gesagt, also ich habe den Bereich Lifestyle gemacht, den habe ich damals alleine gemacht. Da habe ich gesagt, also wenn ich morgens die Lifestyle-Ressort-Konferenz einberufe, dann frage ich mich, was mache ich den Tag über? Dann vergebe ich das Thema an mich.
Ich habe mich heute hier versammelt. Ja,
ich habe mich heute hier versammelt. Dann sage ich mir selbst, was ich von dem Thema halte. Dann suche ich mir aus, wer es macht. Das bin ich. Dann gehe ich los und mache es und gebe es meiner Ressortleiterin. Das bin ich. Und also wozu muss ich da ins Büro kommen? Ja. Und ansonsten komme ich gerne jederzeit rein, wenn irgendwie was los ist.
Ja,
ne? Und es war so, ich hatte dann feste Homeoffice-Tage, aber wenn da irgendeine Konferenz war, habe ich auch keine Welle gemacht und habe auch nicht gesagt, oh, das ist aber mittwochs bin ich nie da, sondern habe ich gesagt, natürlich bin ich da und habe das einfach null thematisiert. Ich bin dann einfach gekommen und habe gefragt, ist es für euch dann okay, wenn ich morgen nicht da bin? So. Ja. Also es ist immer Flexibilität von beiden Richtungen. Ja. Geplant. Und wenn man die eine Person ist, die es für 8 Leute kompliziert macht, muss man sich auch fragen, wer ist hier der Arsch?
Ja, Freiheit, solange du die Freiheit der anderen nicht beschränkst.
Ja.
Eure dann 3 Bücher, die ich jetzt im Kopf habe, heißen ja: Arbeite doch, wo du willst, arbeite doch, wann du willst und arbeite doch vielleicht, wie lang du willst. Angenommen, ihr hättet quasi die volle Bandbreite an Freiheit. Wie würdet ihr diese Frage für euch beantworten, diese 3?
Wann, wie, wo, wie lang?
Würdet ihr überhaupt noch arbeiten? Was würdet ihr arbeiten?
Ich möchte alle 3 Fragen mit einem klaren Ja beantworten.
Erstmal ja.
Also erstmal grundsätzlich ja. Ja, so. Und wenn wir jetzt ganz zurückgehen zum Anfang unserer Diskussion, dann ist es ja so, dass wir unseren Beruf ergriffen haben, weil wir den mögen. Ne? Und also,
gute Voraussetzung, ja.
Ja, und der Spiegel bietet natürlich eine ganz große Bühne für alles, was ich so sagen will. Und ich bin total glücklich damit. Und solange jemand Sachen lesen will, die ich schreibe, werde ich auch gerne Sachen schreiben. Also es ist vielleicht dann ein großer Luxus zu sagen, ich mache das nicht mehr weiß ich nicht. Eigentlich bin ich auch sehr glücklich als Angestellte. Ich bin, glaube ich, keine Unternehmerpersönlichkeit. Ich bin eine Angestelltenpersönlichkeit. Und das ist auch etwas Gutes. Und ich habe auch keine Lust darauf, anderen Leuten zu sagen, was die machen wollen, sollen, sondern ich habe Lust, es mir selber zu sagen. Da sind wir wieder bei diesem, bei dieser Ressortkonferenz. Ja. Ne? So, das heißt, also ich werde immer irgendetwas machen, was sich damit beschäftigt, Dinge, die ich erlebe, in Sprache umzuwandeln. Das ist einfach mein natürlicher Stoffwechsel. Der stellt sich ja nicht mit 65 oder 67 ab. So.
Ja. Ja. Nice.
Ja. Ja. Und du?
Ich finde es insofern so ein bisschen schwierig, weil, also den Job würde ich auch auf jeden Fall weitermachen. Das ist gar keine Frage, aber so dieses Wie, also ich glaube, wenn ich jetzt komplett frei ungebunden wäre, wäre ich sicherlich auch als digitaler Nomade unterwegs. Aber wenn man Kinder hat, funktioniert das natürlich nicht. Mhm. Ne? Und das ist jetzt so eine, ja, also Kinder sind natürlich in der Rechnung schwierig, mich mit reinzunehmen. Ne? Also weil dann hast du eben noch einen kleinen Menschen, den du mitdenken musst und wo die Frage ist, ne, wie findet der das jetzt, ja, und wie ist das für den und was bedeutet das auch für das Leben? Also deshalb finde ich das so ein bisschen schwierig. Ne? Also
vielleicht müssen wir noch eine Remote-Schule erfinden.
Wir hatten ja Gäste, die sind ja mit Family on Tour gegangen tatsächlich. Mhm. Das ist schon echt...
Selbstunterricht, ne?
Also mit Selbstunterricht und so, das ist schon richtig aufwendig. Ich bin aber bei dir, wenn du beschreibst, wie finden die das? Mhm. Ich sehe jetzt hier auch, ne? Also ich kann das gut nachfühlen.
Mhm. Ja. Also, ne, weil es sind ja auch so Fragen. Also wir gehen tatsächlich nächstes Jahr für ein halbes Jahr nach Tahiti. Und das sind auch schon Fragen, ne, wo so, was macht das jetzt mit den Freundschaften? Ne? Mhm. Wenn man dann sieht, so, okay, das sind jetzt hier schon die Best Friends und oh Mann, ne? Mhm. Also dann werden da die Feiern verpasst, wird die Reise verpasst, also Kita-Reise. Mhm. Und das sind dann schon Gedanken, die man sich macht. Mhm.
Tiefgehende Fragen, denn die Zeiten tatsächlich, ich habe einen tollen Post gesehen, der mir weitergeleitet wurde, wo einer die Statistiken aufgeschrieben hat auf Twitter mit wie viel Zeit wir wo verbringen, ne? Mit Kindern, Familie, also Kinder und dann droppt es mit 20, Job und Partner nimmt dann zu, deswegen so Augen auf bei der Berufswahl und bei der Partnerwahl. Mhm.
Die habe ich auch gesehen, und ja. Und auch wie viel Zeit man mit Freunden verbringt.
Bei Freunden habe ich jetzt gerade daran gedacht.
Ja, das ist schon krass.
Ja, deswegen hatte ich dann auch meine Kinder respektiert, als sie nicht mit mir in Urlaub fahren wollten oder die Arbeit verlängern wollten und habe dann alleine gearbeitet und kam wieder an den Elbstrand. Aber wir müssen da bessere Kommunikation finden. Ja, okay, aber gut, dann sind das die drei Bücher, auf die wir hoffen können.
Zwei noch.
Zwei noch dazu. Ja, wir gehen hier steil auf die Zielgerade geradezu.
Genau, unsere Schlussfrage habt ihr jetzt zum Teil schon beantwortet. Vielleicht habt ihr noch einen Aspekt, der noch nicht ausgesprochen ist. Wo wollt ihr noch hin im Leben?
Also ich würde gerne weiter das machen, was ich jetzt schon mache, nämlich einfach Geschichten schreiben. Da schließt sich wieder der Bogen zum Anfang, ne? Also Geschichten von Menschen. Das ist auch das, finde ich, was ist dann so das Bereicherndste, dass man danach mit Menschen geredet hat und sagt, okay, wow, das hat mir jetzt wirklich die Augen geöffnet. Und wenn man das dann, indem man es aufschreibt, noch mit anderen teilen kann, das ist natürlich das Allerschönste überhaupt. Und ja, also ich möchte oder hoffe, dass ich noch das Arbeiten auch aus vielen unterschiedlichen Orten noch testen kann. Also das wäre jetzt so meine Hoffnung.
Tahiti ist ein guter Anfang für
mich.
Tahiti ist ein guter Anfang. Wie gut, dass ich nicht dahin muss, denn ich bin ganz anders. Ich bin im Hamburger Umland. Ich wohne in Ahrensburg. Ich habe ein Haus mit Garten. Ich möchte noch mehr Zeit in diesem Garten verbringen. Aber es muss ja auch, wenn Leute in die Welt gehen, um zu sagen, da treffe ich spannende Menschen, da komme ich auf neue Gedanken, da muss ja auch jemand da sein, ne? Ja. Wo die Leute hinkommen. Und ich bin die Person, die dann da ist und die interessant ist und die interessante Sachen sagt.
Und vor allem interessiert auch ist. Das
und auch interessiert ist. Ja. Und also mein Lebensthema ist, ich bin auf eine vor kurzem oder nicht gar nicht vor kurzem, das fühlt sich so vor kurzem an, ne? Wenn man älter wird, wird vor kurzem, ne, ihr kennt das, ich weiß nicht, guckt mal in euer Gewürzregal, wie lange die Sachen schon abgelaufen sind.
Vor kurzem,
Habe ich Oregano gekauft, ja, genau. Also
1998.
Also vor kurzem bin ich auf eine Vier-Tage-Woche gegangen, weil ich noch ein zweites Lebensthema habe, außer diesen All Things Working Life. Also das sind Brettspiele, das ist meine Leidenschaft, die mich treibt. Und ich sehe auch da, genau wie damals mit den Lifestyle-Sachen, immer mehr Überschneidungen dieser beiden Themen. Ne? Also man kann jedes Unternehmen als ein Spiel begreifen, nur dass die Regel oft sehr schlecht geschrieben ist und nicht intuitiv zugänglich. Niemand liest gerne Spielregeln. Und
einige schummeln auch laufend.
Einige schummeln
ändern
auch laufend.
Ändern die Regeln im Spiel.
Ändern die Regeln im Spiel. Viele Spiele sind auch nicht gut gemacht oder destruktiv. Ne?
Ja.
Und ich spiele auch sehr gerne mit Kollegen und Kolleginnen und das kann man ausbauen, weil ich glaube, Spiele sind großartige Werkzeuge, um Unternehmen zu besseren Orten zu machen.
Toll.
Und in diesem Bereich will ich gerne noch ein bisschen weiter arbeiten, forschen, spielen, wie
vielleicht
auch immer.
Werden wir noch gemeinsam ein New Work-Spiel auf die Welt bringen? Können wir mal drüber nachdenken?
Können wir mal drüber nachdenken. Also das ist ein Bereich, der mich wirklich sehr, sehr interessiert und antreibt. Und ansonsten wird alles immer noch besser, als es eh schon super war.
Das zählt als Schlusswort für eine wirklich schöne Folge.
Vielen Dank.
Danke, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass Maren ja auch dankbarerweise unseren Podcast-Geburtstag moderiert hat.
Ja.
Daher kennen sie auch schon einige von euch.
Ja, genau. Dafür nochmal danke anschließend. Es war ein schönes Gespräch, ein buntes Gespräch, eine Überraschungstüte natürlich, wie oft das so ist auch. Und mir hat sehr gefallen, dass für Sie ja die Frage eine größere ist als die Frage, von wo arbeiten wir, sondern die Frage ist eigentlich, wie wollen wir leben? Ne? Und damit hat sie dann diese Verbindung zu Fridtjof Bergmann hergestellt, der ne, diesen Aufsatz geschrieben hat, in welcher Welt wollen wir leben? Und wie wollen wir leben? Also das fand ich eine schöne Verbindung.
Ja, und den Bogen schließe ich mich an. Die Betriebsphilosophin von Anfang bis dann zum Ende. Und von Verena fand ich den Kernpunkt auch, und den teile ich absolut, das Thema nämlich tatsächlich, dass Community eigentlich der entscheidende Teil ist, auch von dem New Work. In den USA heißt es ja auch New Work, New Culture.
Mhm.
Wo es darum geht zu sagen, okay, auch da, wie wollen wir denn zusammenleben? Und das hat weniger einen örtlichen Aspekt als mehr die Frage, was man aus dem Ort nachher macht.
Ja, und die Sharing Economy, die da eine Rolle spielt. Und auch dieser Mut zu sagen, wir gehen mal ein halbes Jahr hier aus unserer Bubble raus und gehen mal auf so einen Hof. Sie hat es vorher erzählt, also man zahlt da irgendwie pro Person 150 Euro nur. Man wohnt auch sehr, sehr einfach. Aber man bringt dann eben sich auch ein mit seinen Talenten und beteiligt sich eben daran, dass die Community irgendwie funktioniert. Und deswegen war das auf sehr vielen Ebenen eine besondere Folge.
Schließe ich mich an. Yes.